Die Nachricht über die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Shammat war ein Schock für viele. Auch für Inisa Amani.
Dann haben wir uns eigentlich in der Gruppe erstmal untereinander ausgetauscht und geschimpft. Einfach mal die ganze Wut rausgelassen.
In dieser Folge erzählt uns die Comedian, was es heißt, wenn dieses Land, das für sie auch ein Teil von ihr ist, Menschen verfolgt und hinrichtet. Wir fragen uns aber auch, kann und muss die Bundesregierung mehr tun, um Deutsch-IranerInnen zu schützen?
Eigentlich ist es ein krachendes Scheitern der deutschen, aber auch europäischen Iran-Politik. Da hätte man ganz anders und viel früher anders reagieren müssen.
Das findet Ali Fatullah Nejad. Er ist Direktor des Center for Middle East and Global Order in Berlin. In dieser Folge erklärt er, was Deutschland seiner Meinung nach jetzt tun sollte.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Dazu sprechen wir mit den Menschen, die sie betrifft, ordnen das Ganze aber auch ein. Vor 4 Jahren ist Jamshid Shammat auf dem Weg von Frankfurt nach Mumbai. Er hat einen deutschen Pass und einen iranischen. Es ist eine Geschäftsreise. Aber in Indien kommt er nie an. Bei seiner Zwischenlandung in Dubai verliert sich die Spur. Und irgendwann ist klar, er ist im Iran, im Gefängnis. Dort wird er angeklagt.
Bei einem Zwischenstopp in Dubai wurde er offenbar vom iranischen Geheimdienst entführt.
Das iranische Regime hatte den 69-Jährigen für einen Terroranschlag verantwortlich gemacht.
Alle internationalen Appelle haben nicht geholfen.
Nach einem langen Schauprozess wurde er heute Morgen in Teheran hingerichtet.
Bis zuletzt hatten Menschenrechtler, allen voran seine Tochter, versucht, sein Leben zu retten.
Nach der Hinrichtung werden harte Konsequenzen gefordert.
Warum gab es diese Reaktion nicht schon vor 2,5 Jahren?
Das ganz am Ende, das war Ghazal Shammat, die Tochter von Jamshid, in einer Talkshow. Ihr hat Inisa Amani auch eine Nachricht geschrieben, als sie von der Hinrichtung ihres Vaters erfahren hat. Die beiden kennen sich durch ihren Aktivismus und durch die deutsch-iranische Community. Auch deshalb fühlen sich Nachrichten wie diese besonders nah an, sagt Inisa Amani. Und gleichzeitig irgendwie gewohnt.
Du musst dir vorstellen, liebe Ilka, das geht schon so, seit wir klein sind. Also seit ich klein bin, kommen regelmäßig Nachrichten an. Der Schriftsteller wurde hingerichtet, die Schriftstellerin, die Oppositionelle, der. Und es ist immer das Gleiche, es ist immer die gleiche Wut.
Gerade da fühlt sie aber noch was anderes.
Diesmal ist es nicht nur Wut auf die Diktaturregierung im Iran, sondern eben auch auf die Welt, verschiedenste Regierungen in der Welt, natürlich auch auf unsere in Deutschland, aber eben halt dieses Gefühl der Ohnmacht und dieses Gefühl, dass wir uns andere Konsequenzen wünschen für diese Regierung, einen anderen Umgang mit dieser Regierung im Iran wünschen, mit diesem korrupten Regime, mit diesen Diktatoren, mit diesen Mördern. Man muss es so sagen, wie es ist. Das sind Mörder, die dort an der Macht sind. Und dann wünscht man sich eben von der internationalen Gemeinschaft auch einen anderen Umgang mit denen.
Was hättest du dir konkret von Deutschland gewünscht?
Ich hätte mir von Deutschland einfach viel, viel knallharteren Umgang mit dem Iran gewünscht. Und zwar im Sinne von einfach Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen. Ich meine, ich kenne natürlich auch dieses Argument, das immer wieder genannt wird, nämlich ja, wie sollen wir denn sonst irgendwas raushauen? Wie sollen wir sonst irgendwie im Gespräch bleiben? Mhm. Aber ich glaube, das hat sich ja gezeigt. Dazu gibt es ja auch zum Beispiel innerhalb Deutschlands innenpolitische Parallelen, auch wenn es ganz andere Themen sind. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel innenpolitisch, dass man zum Beispiel sagt, ja, aber wir müssen doch irgendwie mit der AfD reden, wir müssen doch irgendwie so und so. Aber sich andererseits ja auch zeigt, dass sich seit über 9 Jahren, 7 Jahren überhaupt gar nichts tut. Ja, und dass das eben keinen Effekt zu haben scheint, mit denen im Gespräch zu verbleiben, sondern das immer nur die weiter legitimiert. Und das Gleiche ist jetzt in einem ganz anderen Fall, in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber ich finde eben auch, dass sich nicht effektiv genug und nicht schnell genug was ändert für die Menschen dieser Welt und auch für die gesamte Situation der Welt, wenn man Dinge nicht klarer und härter sagt und auch mit anderen Konsequenzen belegt.
Härtere Konsequenzen, die wünscht er sich auch schon lange.
Mein Name ist Ali Fatullah Nejad. Ich bin deutsch-iranischer Politikwissenschaftler und Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order. Das ist ein Think Tank in Berlin ansässig und wir arbeiten auch zur Frage, wie man in der Außenpolitik Werte und Interessen verbinden kann.
Ali Fatollah Nejad ist gar nicht einverstanden mit der Iran-Politik der Bundesregierung. Und das nicht erst seitdem, was mit Jamshid Shammat passiert ist. Bundeskanzler Olaf Scholz schreibt bei X, die Bundesregierung habe sich immer wieder intensiv für Jamshid Shammat eingesetzt. Sieht nicht danach aus, klingt bei Ali Fatollah Nejad durch.
Das ist auch eine Behauptung, die wir von der Außenministerin gehört haben. Wir können das allerdings nicht nachprüfen. Eigentlich besteht ein anderer Eindruck, zumal das Auswärtige Amt versucht hat, durch sogenannte stille Diplomatie die Gefangenen, die deutschen Staatsbürger, die Geiseln aus Iran herauszubekommen. Diese stille Diplomatie wurde rationalisiert als zielführend, aber in meinen Augen ist es genau das Gegenteil. Denn diese stille Diplomatie wird in Teheran bei den Machthabern dort als Zeichen der Schwäche, wenn nicht gar Indifferenz gesehen. Und eigentlich ist es ein krachendes Scheitern der deutschen, aber auch europäischen Iran-Politik. Da hätte man ganz anders und viel früher anders reagieren müssen auf diese Praxis aus Teheran.
Ja, dann lassen Sie uns diese beiden Punkte mal genauer angucken. Stille Diplomatie, was bedeutet das in dem Falle? Was wird genau getan?
Das weiß man nicht genau, aber stille Diplomatie bedeutet erstmal, dass man sich öffentlich eher bedeckt hält, dass politische Repräsentanten aus Deutschland den Namen solcher Gefangenen weniger in den Mund nehmen, sondern man versucht, durch leise diplomatische Kanäle mit Teheran sich dieses Themas zu beschäftigen. Aber da weiß man natürlich nicht genau, was die deutsche Seite versucht hat oder was die deutsche Seite nicht versucht hat.
Was hätten Sie sich gewünscht? Sie haben ja zum Beispiel gesagt, für den Iran sieht die Bundesregierung schwach aus und so, als ob man eben in Teheran keine Angst vor Konsequenzen haben muss. Also was wären dann Zeichen der Stärke gewesen?
Also entgegen des hiesigen Diskurses über unsere Iran-Politik haben wir durchaus mehr Mittel zur Verfügung, als angedeutet wird, um Druck auszuüben auf die iranische Seite. Es gibt eine Reihe von ökonomischen Mitteln, Stichwort Sanktionen gegen Figuren der Machtelite, EU-Terrorlistung der Revolutionsgarden und nicht zuletzt, dass Europa und die europäischen Unterzeichnerstaaten des Atomdeals den sogenannten Snapback-Mechanismus des Atomdeals reaktivieren können, der alle UN-Sanktionen wieder auferlegen würden. Also ein Szenario, wovor die iranischen Machthaber sehr große Angst haben, weil es den ökonomischen Druck auch auf die Elite sehr stark erhöhen würde.
Dieser Snapback-Mechanismus, den Ali Fatollah Nejad hier anspricht, der ist Teil des Atomdeals. Der gilt seit 2015 zwischen den 5 Vetomächten der UN, Deutschland und dem Iran. Bricht ein Staat den Vertrag, also in diesem Falle der Iran, dann kann jeder Vertragspartner, also auch Deutschland, den Mechanismus aktivieren. Die Vereinten Nationen können den Iran sanktionieren und Partner des Iran können das nicht verhindern. Und was Ali Fatollah Nejad sagt, ist, das könnte man doch machen. Der Iran hat sein Atomprogramm hochgefahren, kann man als Vertragsbruch sehen.
Das ist das eine. Das zweite sind politisch-diplomatische Maßnahmen. Und da könnte man beispielsweise denken oder sehen, dass es durchaus Eindruck schinden würde, falls denn die Europäer beispielsweise kollektiv ihre Botschafter abziehen würden aus Teheran. All das wurde nicht gemacht. Im Übrigen auch eine Reduzierung der diplomatischen Beziehungen auf konsularischem Niveau. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wo man durchaus den Druck auf Teheran hat erhöhen können. Aber man hat davon abgesehen, weil man eine große Obsession mit dem Nukleardeal hatte. Man hat sehr, sehr zurückhaltend immer wieder gegenüber Teheran agiert, weil man dann dachte, dass die iranische Seite dann auch Wohlwollen zeigt. Aber nein, genau das Gegenteil war der Fall. Es wurde als Schwäche interpretiert und eine Ermutigung auch darin gesehen, weiter so fortzufahren.
Wenn wir uns jetzt anschauen, dass Iran Deutsch-Iraner hinrichten lässt, sind das denn eigentlich Signale nach außen an die Partner wie Deutschland zu sagen, wir können das halt eben machen und ihr könnt nichts tun? Oder ist das ein Signal an die eigene Bevölkerung nach innen?
Beides. Nach außen sicherlich, weil die Kalkulation in Teheran ist, egal was wir tun, egal wie viele Demonstranten wir umbringen, auch politische Gefangene und andere Gefangene, der Westen wird weiterhin interessiert sein und vor allen Dingen auch Europa an einem Business as usual mit der Islamischen Republik. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus über die iranische Sicht auf uns. Das bedeutet, dass die iranischen Machthaber sehr stark davon ausgehen, dass Europa korrumpierbar ist. Und das andere ist ein Signal nach innen an Regimegegner, dass sie bloß nicht aufducken sollen. Der Iran hat sich blamiert von Freitag auf Samstag. Es gab den israelischen Vergeltungsschlag gegen wichtige militärische Stellen des Regimes. Und das war eine große Demütigung für das Regime. Und das hat gezeigt, was für ein militärischer Papiertiger die Islamische Republik ist. Es gleicht eher so einer Situation, wo quasi der Iran von einem größeren, stärkeren verprügelt wird, in diesem Sinne Israel, und sich dann an Schwächere vergreift. Das sind dann oftmals politische Gefangene hinter Gittern oder außerhalb der Gittern, die iranischen Frauen. Also das ist auch ein Signal an die Bevölkerung, dass nach wie vor sehr stark auf Exekutionen gesetzt wird. Iran hat die höchste Exekutionsrate der Welt seit Jahren schon. Und das ist sicherlich auch ein Signal an beide, also nach außen als auch nach innen.
Andere Deutsch-Iraner haben ja längst ihr Verhalten angepasst, trauen sich nicht in ihre Heimat oder in ihre zweite Heimat zurückzureisen oder haben auch Angst, in andere Länder zu reisen, aufgrund von Entführungen. Gehen Sie davon aus, dass, wenn jetzt ein härterer Kurs gefahren wird gegenüber Iran, dass das deren Leben wieder sicherer macht?
Es wird nicht das iranische Verhalten revolutionieren, aber zentral ist, dass wir Kosten auferlegen dafür, dass Iran diese menschenrechtsverachtende Politik weiter betreibt. Und diese Kosten spürt das Regime nicht. Und solange wir immer noch keine Kosten auferlegen, wird es diese Praxis verfolgen. Mit anderen Worten, falls wir also den Druck erhöhen, ist die Möglichkeit höher, dass es zu Kurskorrekturen kommt.
Den Druck erhöhen, sanktionieren, aufhören mit der sogenannten stillen Diplomatie. Das hält Ali Fatollah Nejad also für den richtigen Kurs. Die Bundesregierung macht's bisher anders. Und Deutsch-IranerInnen passen sich an. So macht das auch Inisa Amani. Sie reist nicht mehr in den Iran und auch nicht in die Nähe.
Ja, natürlich nicht. Seit Jahrzehnten nicht. Ja.
Also wie blickst du auf das Land ganz generell? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, so eine ja irgendwie zerrissene Beziehung dazu auch.
Total. Also als ich noch klein war, habe ich das nicht richtig gespürt. Ich habe jetzt auch keine Sehnsucht zum Iran gefühlt. Und als ich dann das erste Mal in den Iran bin, da war ich Anfang 20 und da bin ich hin. Und da muss ich sagen, da war ich natürlich das erste Mal auch so überwältigt. Also von allem. Also von, oh, da ist ja auch ein Teil meiner Wurzel. So, ich weiß noch, ich fand das total den Schock, dass einfach alle Persisch sprechen. Also das war für mich schon neu. Also so, hä, wie geht das? Ich laufe auf der Straße und alle sprechen diese andere Sprache, die ich noch kann. Das war, also war wirklich eine tiefgreifende Reise für mich. Und dann habe ich die nochmal nach einem Jahr wiederholt. Und dann war, ich weiß noch, war so, waren irgendwelche Unruhen im Iran und ich bin auch überall mitgelaufen und stand auch vor dem Konsulat. Und da hat mein Vater dann schon gesagt, jetzt, also geht's überhaupt nicht mehr. Also jetzt, da du dort gestanden hast, da du da sichtbar warst, du bist heute eine erwachsene Frau, du standst jetzt alleine vor der Botschaft und hast geschrien, nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit der Diktatur und so weiter und so fort. Das geht nicht mehr. Und dann bin ich nie wieder eingereist. Und jetzt als erwachsene Frau, also full on erwachsene Frau, ist es natürlich für mich mit einer großen Sehnsucht behaftet. So mit dem Gefühl, dass da ein Teil von meiner Seele dort ist. Aber ich kann das Land nicht sehen, bevor diese Regierung nicht stürzt. Bis dahin kann ich dieses Land nicht sehen. Und ich glaube, heute als Künstlerin wäre es mir zum Beispiel so wichtig, nochmal diese Luft dort anders einzuatmen, so die Menschen dort anders zu sehen und darüber zu schreiben. Das war halt mit Anfang 20 nicht so. Ich habe das nicht so eingesogen, wie ich das heute, glaube ich, wahrnehmen würde.
Ich nehme mal an, andere Entscheidungen triffst du wahrscheinlich jetzt recht bewusst. Also Shamat war ja zum Beispiel auf dem Weg nach Mumbai und ist in Dubai bei einem Zwischenstopp entführt worden. Ich nehme an, da bist du wahrscheinlich auch vorsichtig, was solche Reisen angeht, oder?
Genau, total. Also ich habe jetzt, das ist aber jetzt auch erst die letzten Jahre entstanden. Also ich weiß noch, als ich klein war, wollte mein Papa immer ungern Urlaub in der Türkei machen und ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Ich sagte so, Papa, so, das ist die Türkei, das ist ein Touristenland. So. Aber ihm war es immer zu nah am Iran dran. Er wollte nicht in ein Nachbarland aus Angst vor dem Arm der Islamischen Republik, aus Angst vor dem Arm dieser Diktatur, wie weit deren Arm reicht. Und heute weiß ich, das ist nicht nur ein Trauma, das ist eine sehr reelle Angst, dass du, wenn du irgendwo bist, wo sie einfach näher dran sind, wo sie eventuell eine größere Möglichkeit haben, nach dir zu greifen, dass das eine reelle Gefahr ist. Und deswegen würde ich auch heute niemals, also sowas wie Dubai, Türkei wäre jetzt anders für mich, aber selbst da gebe ich zu, alles, was nah am Iran ist, hätte ich heute mit meiner Öffentlichkeit heute und mit der Klarheit, mit der ich Dinge sage, auch Sorge.
Wie ist das in Deutschland, das Gefühl dann?
Ja, das war ja auch nicht ohne. Also es war ja hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als die Demos waren zu Jina Amini, da waren Momente, wo zum Beispiel irgendwie gesagt wurde, es wird gefilmt. Also irgendwie Spione der iranischen Regierung filmen, wer dort alles anwesend ist und schicken das weiter. Es gab sogar in Hannover so einen Vorfall, wo Leute das den Behörden gemeldet hatten, dass da jemand war, von deren Insta-Seite oder weiß ich nicht wo auf seinen sozialen Medien es deutlich wurde, dass er Supporter der Regierung dort ist und wo er auch angekündigt hatte, ich komme zu diesen Demos und ich werde euch alle filmen und ihr werdet eure Strafe bekommen, sobald es geht. Ja? Und das war eine große Sorge. Also das ist immer noch eine große Sorge, aber das ist das, was ich meine. Also wenn mich das jetzt hindern würde, dass ich in einer Demokratie in Deutschland Angst habe, auf eine Demo zu gehen, dann wäre ich enttäuscht von mir selber. So, ich möchte das auch, ich möchte das wirklich nicht so judgmental sagen. Ich kenne Menschen, denen ist es einfach wichtiger, irgendwie die sterbende Oma noch sehen zu können, als sich so klar zu äußern. Ich spreche nur für mich. Also meine Öffentlichkeit ist für mich eine Verantwortung, Dinge auch so zu benennen, wie ich es mir früher, als ich noch nicht bekannt war, von bekannten Personen gewünscht hätte.
Was wünschst du ganz persönlich dir jetzt?
Naja, ich wünsche erstmal der Tochter, muss ich sagen, große, große Kraft. Ja, ich habe ja selber einen Vater, den ich nicht mehr lieben könnte, als ich es tue. Und mein Herz bricht wirklich für Gazelle. Also bricht, ja, was sie da jetzt durchmacht. Deswegen wünsche ich ihr in erster Linie jetzt einfach mal unglaubliche Kraft. Aber ansonsten wünsche ich eben allen Menschen dort, die wirklich diese unglaubliche Courage bewiesen haben, diesen wahnsinnigen Mut und die jetzt gerade dort in den Gefängnissen immer noch sitzen oder auf ihre Hinrichtung warten, denen wünsche ich die größte Kraft. Und wir sitzen hier immer noch in großer Bequemlichkeit, auch mit all dem Irrsinn, der in Deutschland gerade abgeht. Und wir sind, glaube ich, verpflichtet, die eine Stunde am Tag deren Belange auch in die Welt zu schreien.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Celine Wegert, Annika Witzel, Florian Brückner, Theresa Nehm, Uwe Bräunig und ich, Ilka Knigge. Teilt die Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat. Und wir hören uns morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.